Ja, alle die, denen es noch ein bisschen kalt ist, möchte ich noch einen Sitzplatz empfehlen. Ja, der ist jetzt gerade schon fast, der ist schon wieder vergeben. Aber hier sind auf jeden Fall noch ein paar Stühle, da könnt ihr euch noch fast auch direkt an die Heizung setzen. Nicht, dass ihr diesen Gottesdienst friert. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten in einer kleinen Predigtreihe. Und zwar über das Thema, über das Buch der Christen und wie wir es denn zu verstehen haben, die Bibel. Ich hoffe, dass ihr selber eine schöne Bibel habt, dass du eine hast, die du gerne liest, die du leicht verstehst, wo es Spaß macht, drin zu lesen. Wenn nicht, dann kannst du doch mal die Alex fragen und dich mal von ihr beraten lassen im Kultshop und dir so ein Buch besorgen. Und es ist irgendwie, ja, das Buch der Bücher und es ist von Menschen aufgeschrieben. Eine Autorengemeinschaft von mindestens 40 Leuten, höchstwahrscheinlich noch einige mehr, die das geschrieben haben. Und trotzdem ist es auch von Gott inspiriert. Es ist auch Gottes Wort. Und es wäre total super, wenn du deine Bibel und die Geschichten, die du dort von Jesus liest und die Briefe, die auch nochmal die Sachen rund um Jesus erklären und auch das Alte Testament, was auf Jesus hinweist, wenn du das liest, dass du das nicht liest als ein... Ja, als etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern es nimmst und so verstehst, dass es von Gott geschrieben ist. Im 1. Thessalonicher steht, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Und ich hatte schon in den letzten Wochen immer mal gesagt, dass Jesus unser Vorbild ist. Als er geboren wurde, da gab es schon das gesamte Alte Testament. Er hat das immer die Heiligen Schriften genannt. Und wie hat er die Bibel verstanden? Wie hat er die Bibel gelesen? Er war ja nicht auf einer theologischen Hochschule. Nebenbei noch mal kurz die Frage, wisst ihr, wie eine einfarbige Hochschule heißt? Wie waren die denn? Eine Uni, ja genau. Und er war auch auf keiner Universität. Er war Handwerker, er war Zimmermann. Und trotzdem war er auch der größte Denker und Theologe aller Zeiten. Und von ihm zu lernen, fünf Prinzipien, wie hat er die Bibel verstanden? Und wir haben uns ein bisschen entlang gehangelt, dass das so wie fünf Finger sind. Und der Handwerker nimmt ja alle seine fünf Finger, um richtig zugreifen zu können und gut arbeiten zu können. Und so wollen wir fünf Prinzipien von Jesus lernen, wie er die Bibel verstanden hat. Prinzip Nummer eins war, dass es gut ist, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Zu gucken, okay, was gibt es, wenn ich jetzt zu irgendwas eine Meinung mir bilden möchte? Was gibt es noch für andere Stellen zum Thema? Welche Aussagen kommen vielleicht auch zwei, dreimal vor? Wo gibt es aber auch Wahrheitsspannungen, Dinge, die so gegensätzlich sich erstmal anhören und trotzdem irgendwie zusammen die Wahrheit abbilden? Dann der zweite Finger ist, dass alles, was wir von Gott verstehen, dass das immer auch, ja, dass wir immer nur ein Stück von Gott verstehen, dass wir immer nur einen Beitrag haben, aber nie das Ganze haben. Und dass es wichtig ist für Christen, die anderen Christen zu haben und denen gute Fragen zu stellen und denen dann auch zuzuhören. Das hat Jesus nämlich getan. Dritter Finger, es gibt in der Bibel unterschiedliche Wahrheitsebenen. Es gibt Dinge, die sind wichtiger und es gibt Dinge, die sind nicht so wichtig. Und es gibt den ursprünglichen Plan A Gottes, wie er ursprünglich von Gott mal gedacht war und wie er auch im Himmel sein wird. Und dazwischen gibt es ganz viel Plan B, C oder D. Denn viele von uns und irgendwie überhaupt auf der ganzen Welt gibt es ganz viele Situationen, die knifflig und schwierig und eigentlich auch überhaupt nicht so sind, wie sie sich irgendjemand gewünscht hätte. Oder wie sie eigentlich mal sein sollte. Und dann kommt, ja, Halleluja, dass es auch noch Gott einen Plan B und C und D auch für uns hat. Und der vierte Finger ist, manchmal ist es sehr hilfreich, auch mal den Zusammenhang zu beachten. Was steht davor, was steht danach? Was hat es für die Leute bedeutet, für die das zuerst geschrieben war? Und heute möchte ich gerne ein fünftes Prinzip, sozusagen den Daumen, mit euch besprechen. Der fünfte Finger, so wie Jesus die Bibel verstanden hat. Und diese Prinzipien sind so entnommen aus einem Buch, Ehre, wem Ehre gebührt, von Uwe Schäfer, die Theologie des Zimmermanns, Bibelauslegung von Jesus lernen. Ein Buch, das ich euch auch empfehle, und ich empfehle das nicht, weil der Kultshop dringend Umsatz machen muss, sondern weil es einfach ein gutes, hilfreiches Buch ist, gut erklärt, weil es halt ja manchmal mit der Bibel auch nicht immer einfach ist. Und das heutige Prinzip möchte ich gerne mal einleiten mit einem Zitat von Martin Luther. Und Martin Luther sagte, unsere Vernunft sieht durch ein gefärbtes, rotes oder blaues Glas. Und das kann sie nicht von den Augen nehmen. Darum muss alles, was sie ansieht, auch rot, blau oder grün sein. Und er macht hier eine interessante Beobachtung, dass eigentlich kein Mensch etwas wirklich völlig objektiv betrachten kann, sondern dass alles immer durch unsere Prägung eingefärbt ist. Und das gilt auch beim Bibellesen so. Wenn wir das lesen, dann haben wir so eine unsichtbare oder haben wir, keine Ahnung, vielleicht auch mehrere unsichtbare Brillen auf, die durch unsere Erziehung, durch unsere Prägung, durch unsere kirchliche Prägung, durch unser Selbstwertgefühl, ob das jetzt, ob unser Selbstwertgefühl gerade im Keller ist oder ob das gerade übersteigert ist, ob wir eher Perfektionisten sind oder eher schludrig sind, durch den Zeitgeist, durch alle möglichen Einflüsse, wir haben irgendwie Brillen auf und so lesen wir das auch. Und ich glaube, dass es die Sache natürlich erstmal verkompliziert und dass es natürlich hilfreich ist, möglichst viel von diesen Einfärbungen wegzubekommen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie das gelingen kann oder vielleicht auch zum Teil gelingen kann, ist es, dass wir darüber nachdenken, wer hat den Text denn geschrieben? Und damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die es geschrieben haben. Ich habe gerade schon gesagt, das ist ein Menschenwort. Die haben das in ihrer Zeit geschrieben, in ihrer Kultur, in ihrer Erkenntnis, mit ihrer Sprache, in ihren Vokabeln. Und trotzdem ist es auch von Gott inspiriert. Und Gott als Autor zu sehen und Gott als Autor ja, da auf der Rechnung zu haben, zu überlegen, wie hat er das gemeint? Wie ist sein Charakter? Und es ist ja so, wenn ich eine Textnachricht bekomme, einen Brief, eine E-Mail, eine SMS, und ich bekomme diese Textnachricht von einem richtig, richtig guten Freund, den ich total gut kenne, dann lese ich mir diese Buchstaben durch und ich kann den Text in meinem Kopf lesen, teilweise mit der Stimme meines Freundes, mit dem Tonfall und mit dem Singsang in seiner Stimme. Und selbst wenn er so ein bisschen schwierige Sachen schreibt, vielleicht auch so mit Ironie und Übertreibung oder Beschönigung und sowas, ich weiß genau, wie er es meint, weil ich ihn kenne. Anders ist das, wenn ich eine Textnachricht bekomme von jemandem, den ich nicht gut kenne, den ich nicht gut einschätzen kann, wo ich mir unsicher bin, wie meint er das? Und da habe ich nur die Buchstaben, da habe ich nur den Text und ich weiß über den Autor, wenn ich ihn nicht einschätzen kann, dann muss ich diesen Text lesen und gebe diesem Text, während ich ihn lese, eine Stimme. Und diese Stimme, die kann entweder aggressiv und ärgerlich klingen, die kann aber auch vorsichtig und nett klingen. Die kann anklagend und vorwurfsvoll klingen, kann aber auch total wohlwollend klingen. Und genauso ist das auch, wenn ich die Bibel lese, die Nachricht, die gute Nachricht von Gott. Wir haben die Buchstaben, wir haben die Textnachricht. Und dann ist es gut, sich über den Charakter Gottes klar zu werden. Er ist der, der es geschrieben hat. Und es wäre doch total fatal, wenn wir die Bibel lesen und hinterher irgendwie zu irgendwelchen Ergebnissen kommen über, und Ansichten über das Leben, die seinem Charakter total widersprechen würden. Und wir hinterher vielleicht auch noch Thesen vertreiben und verbreiten, die eigentlich quasi seinen Charakter sogar schon echt in den Dreck ziehen. Und das soll nicht sein. Und ich möchte mal zwei Sachen über den Charakter Gottes sagen. Und auch das Thema, es ist auch verrückterweise auch das noch nicht mal so richtig eindeutig. Auch darüber gibt es irgendwie ganz verrückte, komische Ansichten, wie Gott ist. Und das sind ja wichtige Fragen. Wie ist er drauf? Was bringt ihn auf die Palme? Was freut ihn? Ist er, wie beurteilt er Situationen? Wie ist sein Charakter? Das sind gute und wichtige Fragen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal erzählt von einem Fernsehinterview, was ich gesehen habe über einen Pastor, der über viele, viele, viele Jahre ein Bild von Gott hatte als den allgegenwärtigen, allwissenden, großen Kritiker. Der alles sieht, der sehr genau ist, der hohe Ansprüche hat und der ihn kritisiert für jede Kleinigkeit. Und einer der Bibelverse, der ihm am meisten Mühe gemacht hat und richtig zugesetzt hat, war der Vers, von allen Seiten umgibst du mich. Ein Vers, der für mich und ich hoffe auch für dich Trost bedeutet. Von allen Seiten umgibst du mich. Trost, Schutz, Wohlwollen, Interesse. Für ihn bedeutete das die totale Überwachung. Die totale Kontrolle und ein Entkommen ist nicht möglich, weil Gott umgibt ihn von allen Seiten und beobachtet ihn. Noch nicht mal die Gedanken gehören ihm, weil Gott sogar die Gedanken sieht und jeden falschen Gedanken auch direkt verurteilt. So ein Bild hatte er von Gott. Wie verrückt. Wie giftig. Oder wenn man im Internet sich da so ein bisschen mal so umtreibt und sich das eine oder andere durchliest, oh, es ist so hanebüchen, was man manchmal für Thesen über Gott dort liest. Eine Textzeile aus einem Buch, das ich hier nicht nennen möchte und ich würde es auch definitiv nicht empfehlen, weil es totaler Schrott ist. Zumindest allein aus diesem Zitat, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber nur allein dieses Zitat, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Dort schreibt jemand über den Charakter Gottes: Gott will uns also nicht streicheln, sondern ermahnen, strafen und schlagen. Darin zeigt sich seine Liebe. Das Kennzeichen des christlichen Lebens ist nicht Zärtlichkeit, umarmen, genießen und aufatmen, wie der Titel der Zeitschrift lautet, sondern kämpfen, überwinden, widerstehen und das eben erwähnte Ausharren. Und völlig verrückt. Also das war ein Antibeispiel. Völlig verrückt, wie jemand so über Gott denkt und dann auch noch mit dem leben möchte. Und ich glaube, dass das echt giftig ist, sowas über Gott zu denken. Und wenn du so ein Bild von Gott hast, dann liest du auch die Bibel so. Und ich habe keine Ahnung von Gift, aber ich stelle mir das so vor, wenn du jemanden vergiften willst, dann setzt du ihm nicht irgendwie ein, keine Ahnung, ein Glas Benzin vor und sagst, trink mal oder irgendwie so ein pures Gift, sondern dann hat man immer so einen Ring, der lässt sich so leicht öffnen und da ist so ein Pulverchen drin und dann kann man den mal eben so in die Cola oder in den Tee so tak, 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 tak reinmachen und dann ist es ja immer noch so, dass immer noch 95% gute Cola sind oder guter Tee, aber halt ein bisschen Gift und es reicht, um es ja dir richtig zuzusetzen oder um dich zu vergiften. Und genauso ist das auch hier. Hier ist immer noch viel Wahrheit drin. Ist denn nicht das Kennzeichen eines christlichen Lebens auch überwinden und kämpfen? Ja, richtig. Ist es denn nicht auch durchhalten und ausharren und Arschbacken zusammenkneifen? Jawohl, auf jeden Fall. Aber es ist doch auch umarmen, es ist doch auch Zärtlichkeit, es ist doch auch genießen, es ist doch auch angenommen sein, es ist doch auch Erlösung. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, über Gottes Charakter, über den Autor der Bibel zu wissen, wie er ist. Und das ist natürlich allein schon irgendwie ein Riesenthema. Und ich hatte gerade schon gesagt, Gott zu verstehen, das ist immer nur ja ein Teil von Gott zu verstehen. Und irgendwie selbst ein Leben reicht dafür nicht aus. Trotzdem möchte ich mal so gerne zwei große Vokabeln nochmal in den Raum stellen, die immer und immer und immer wieder in der Bibel vorkommen, wie Gott ist. Erstens, das ist das Prinzip Nummer 5, wenn du Bibel liest, vom Charakter Gottes her zu denken. Und die erste Aussage, die ich heute über den Charakter Gottes machen möchte, ist in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Liebe ist ein Riesenwort. Und da lässt sich unglaublich viel drüber sagen. Liebe ist das höchste Gebot und ich bin froh, dass wir viele Reden und viele Geschichten und viele Lieder über das Thema haben, dass Gott Liebe ist, dass Gott gut ist. Und wenn du Bibel liest und du beim Bibellesen, dass immer auch dein Verständnis immer mehr in die Richtung geht, dass es immer weniger mit Liebe zu tun hat, dann liest du total falsch. Dann hast du es falsch verstanden. Denn der Autor ist Liebe. Ein zweiter Punkt, den man über den Charakter Gottes mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Gott Gerechtigkeit ist. Und Gerechtigkeit ist natürlich auch ein großes Wort. Man könnte auch sagen, Gott ist Wahrheit. Gott ist Heiligkeit. Gott ist gut. Und wohlgemerkt, er ist jetzt nicht sozusagen gerecht, aber auch barmherzig, sondern er ist Liebe und Gerechtigkeit gleichzeitig und immer. Und das ist nicht widersprüchlich, sondern eigentlich sogar zwingend gehört das zusammen. Und Gerechtigkeit, gerecht zu sein, ist etwas sehr, sehr Schönes. Das Gegenteil von gerecht zu sein ist ja ungerecht. Und ungerecht, bei Kindern ist es so mit das Ärgernis Nummer eins, wenn Umstände oder Erwachsene, wenn sie ungerecht sind. Also wer schon mal einen Kindergeburtstag vorbereitet hat oder durchgeführt hat und hat da Spiele gemacht, dann ist eigentlich fast immer am Ende eine große Diskussion, das war ungerecht. Und da können die Kinder sich drüber aufregen oder bei Fußball spielen. Irgendwas war immer ungerecht. Das ist das große Thema. Wenn etwas ungerecht ist, dann bringt es Kinder auf die Palme. Und sie haben recht. Denn Ungerechtigkeit ist nicht gut. Und auch wir Erwachsenen, ja, Logo. Wenn wir wirklich jemanden lieben und dem geliebten Menschen passiert etwas Ungerechtes, dann macht uns das natürlich zornig. Das gehört zusammen. Und Gott genauso. Gott ist Gerechtigkeit. Und die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, das sind so wie Koordinaten auf einer Landkarte beim Bibellesen. Und wenn deine Erkenntnis über Gott nichts mehr mit Gottes Gerechtigkeit und mit Gottes Liebe zu tun hat, dann hast du dich irgendwo verlaufen. Und Jesus hat die Bibel, hat die Heiligen Schriften immer nach dem Charakter Gottes verstanden. Ein Beispiel, auch das, was ich habe das schon mal auch genannt. In der damaligen Zeit war das häufig so, dass die meisten anderen Bibelleser das für die Richtigkeit im Buchstaben, Korrektheit viel, viel wichtiger war als die Herzensanliegen Gottes. Und diese Korrektheit hat auch dazu geführt, dass immer wieder auch eigentlich in den Texten so Schlupflöcher gesucht wurden oder so, also quasi Lücken, Gesetzeslücken gesucht wurden. Aber ansonsten sehr korrekt auf die Buchstaben. Jesus hat das anders verstanden. Für ihn waren die Herzensanliegen Gottes war das Wichtige. Ich hatte schon mal diese Bibelstelle erwähnt vor ein paar Wochen, als Jesus mit seinen Leuten durch ein Feld geht oder an einem Feld entlang geht. Die Jünger haben Hunger und sie reißen ein paar Ähren ab und essen die Körner. Das war nicht verboten, das durfte man machen, auch wenn einem das Feld nicht gehörte. Und die Schriftgelehrten der damaligen Zeit haben das gesehen und haben gesagt, hey, es ist heute Sabbat und das ist Erntearbeit, was ihr macht. Und deswegen ist es verboten und deswegen ist es Sünde, was ihr macht. Und Jesus sieht es anders. Den Schriftgelehrten war das Verbot, am Sabbat zu arbeiten, wichtiger als der Hunger von Menschen. Und Jesus sieht es anders. Und er sagt, der Sabbat, denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Entschuldigung, das war noch ein Vers über die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Es ist um des Menschen willen gemacht. Und das finden wir immer und immer wieder auch da drin, dass Jesus, und das ist hier mal so eine Zusammenfassung, hier auch ein Zitat von Uwe Schäfer, Jesus entwarf eine Theologie um des Menschen willen, am Charakter Gottes. Und ich glaube, dass bei allem, was auch Jesus gesagt hat, wir merken das immer wieder, dass er für den Menschen war. Er hat sich nicht angebiedert. Die Evangelien berichten uns von so viel Zoff, von so viel Streitgesprächen. Also im Gegenteil, er war sehr konfrontativ, hat sich mit vielen Leuten angelegt. Und trotz alledem, es war für den Menschen und für den Charakter Gottes. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wenn du Bibel liest, dann solltest du ein Freund Gottes sein, aber auch ein Menschenfreund. Menschenfreundlich. Für Menschen sein. Denn Gott ist das auch. Ich habe das mal an einer Stelle im Brief an Titus wird das so deutlich gemacht. Da wird Jesus beschrieben als der, bei dem die Menschenliebe Gottes erscheint. Ich lese euch das mal einmal vor. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um die Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Und Gott ist ein Menschenfreund, Gott hat Menschenliebe. Und das sollten wir auch haben. Mein letzter Punkt für heute ist, und auch das ist eine Sache, die ich irgendwie euch gerne ins Herz tätowieren möchte, und dass ihr das nicht vergesst. Ich glaube, dass die Bibel ein Begleitbuch ist. Und dass die Bibel nie ein Selbstzweck ist. Es lohnt sich nicht, die Bibel zu lesen, einfach um Bibel gelesen zu haben. Sondern es ist nie das Ziel, die Bibel zu lesen, um der Bibel zu lesen willen. Sondern die Bibel ist ein Mittel zum Zweck. Ein notwendiges, ein wichtiges Hilfsmittel, aber es ist nie der Zweck selber. Der Zweck ist, eine Beziehung zu haben zu einem Gott. Das Ziel ist, eine Beziehung zu haben zum Heiligen Geist, zu Jesus. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es so, wie wenn du die Bedienungsanleitung von einem Fotoapparat liest und liest und liest, aber nie fotografierst, nie mit dem Apparat umgehst, nicht damit irgendwie dich vertraut machst. Es ist irgendwie, ja, es ist wie Schwimmen auf dem Trockenen. Es macht nicht wirklich viel Sinn. Und ja, wie Schwimmen auf dem Trockenen eine sehr trockene Angelegenheit ist, ist auch Bibellesen ohne eine Beziehung zu Gott eine sehr trockene Angelegenheit. Und deswegen lasst uns, auch wenn wir Bibel lesen, Gott darin suchen, ihn als Autor darin entdecken. Er ist der, der es geschrieben hat. Und auch versuchen, durch seinen Singsang, seine Stimme, seinen Wortklang irgendwie auch darin zu hören. Und nicht ihm irgendwie eine falsche und ärgerliche Stimme zu geben. Amen. Anke, Stevie, bitte euch einmal nach vorne.